Heute im SFU-Podcast der bekannteste, der beliebteste und der beste Kabarettist und Comedian der Welt. Mit 14 hat er schon in Frakturschrift den Nestroy verschlungen. Mit 16 ist er das erste Mal auf der Bühne gestanden. Mit 19 war er zum ersten Mal im Fernsehen. Und dann gleich ein paar Jahre später, in seinen sehr jungen 20er Jahren, war er der erste, jüngste Chef des Kabarett Simpel. Er ist Schauspieler, Sänger, Regisseur. Ihm gehört das Simpel auch und zwei weitere Theater. Er ist also auch Unternehmer. Er ist auch Podcaster. Ich habe jetzt sicher einiges vergessen. Er kann alles. Und jetzt wird er auch noch zum Quantenphysiker. Also herzlich willkommen, Michael Liemeran.
Also die Wahrheit ist natürlich, ich kann in Wirklichkeit gar nichts. Und versuche es mit einer möglichst breit gefächerten, sozusagen breit gefächerten Tätigkeit zu verdecken.
Das glaube ich nicht. Darf ich Sie vielleicht gleich vorweg fragen, ob wir bei Ihrem Buch beginnen können und uns dann zu Ihren Verdauungsproblemen hoch oder runter arbeiten können, weil über die habe ich nichts herausgefunden.
Was das Niveau meines Buches betrifft, muss man sagen, dass man sich natürlich vom Buch zu den Verdauungsproblemen hocharbeitet.
Nein, das stimmt nicht.
Sehr schön formuliert. Ja, Sie dürfen überall beginnen, wo Sie wollen. Es ist ja Ihr Podcast.
Ja, also damit man den Insider versteht, sollte man unbedingt das neueste Buch lesen, nämlich Michael Niavarani liest, liebt Nestroy. Und jetzt googeln sich alle Studenten, wer ist denn dieser Nestroy? Aber können Sie uns vielleicht sagen, wie Ihre Liebe begonnen hat und wie er sie geprägt hat und warum man ihn lieben sollte bzw. kennen sollte, Nestroy?
Also ich glaube, man sollte Nestroy kennen, weil es ein unfassbares Vergnügen sein kann, die Theaterstücke von Johann Nestroy zu lesen, die natürlich unter einem Mantel von einer Staubschicht von Geschichte, von Jahrzehnten, also 200 Jahren fast liegen. Und man sich natürlich schwer tut bei vielen Dingen. Ja? Wenn man aber, und das habe ich in diesem Buch versucht, ich habe versucht sozusagen die ganzen historischen Besonderheiten, die man nicht mehr versteht heutzutage, ein bisschen zu erklären oder wegzuräumen. Und dann findet man, wenn man sich die Mühe macht, durch den Dschungel durchzugehen, wenn man zum Beispiel jetzt ein ganzes Stück liest, ja, wenn man hinten dann liest, Nachbemerkungen liest, warum, was bedeutet dieses Wort, was bedeutet die Anspielung, wen hat er damit wirklich gemeint und so weiter. Wenn man das durch hat, hat man ein unfassbares Vergnügen und es sind die großartigsten und wunderbarsten Komödien, die in Wien geschrieben wurden. Er ist ein Satiriker, der seine Zeit aufs Korn nimmt, aber der, und das ist der wichtige Punkt, das zutiefst Menschliche immer beobachtet. Also man durfte das ja damals gar nicht machen. Das ist vielleicht für Jus-Studenten jetzt besonders interessant. Das damalige Zensurrecht, ja, es gab ja das Metternich'sche System, wir haben in einem Polizeistaat gelebt. Österreich wurde regiert von einem Kanzler, der nur sich mit Leuten umgeben hat, die ihm in den Arsch kriechen und die das tun, was er will. Und ich spreche nicht von heute, nein, ich spreche von dem Herrn Metternich. Der Herr Metternich hatte ein politisches System der Überwachung. Es durfte ja kein liberaler Gedanke aufkommen. Und er hatte einen Gehilfen gehabt. Das war der Chef der Zensurstelle in Wien, der Graf Sedelnitzky. Und der hat den Nestroy auch ein paar Mal einsperren lassen. Johann Nestroy hat auf der Bühne improvisiert, das war verboten. Also es durfte damals nichts gesagt werden gegen den Staat, gegen die Regierung, gegen das Herrscherhaus, also gegen die Familie Habsburg. Das hat alle Mitglieder betroffen. Du durftest auch nicht den 25. Grades vom Kaiser von der Maria Theresia, der wirklich ein Arschloch war, auch über den durftest du nichts sagen. Du durftest nicht die Religion herabwürdigen. Also du durftest nicht einmal über die Bibel was sagen. Du durftest nicht über Priester etwas sagen, nichts über die Kirche sagen. Und du durftest nichts Ordinäres sagen. Und also wenn ich dort aufgetreten wäre, ich wäre einmal aufgetreten und dann lebenslänglich im Gefängnis gesessen. Und in dieser Zeit, mit dieser Zensur, mit diesen strengen Zensurgesetzen, jedes Textbuch fürs Theater musste abgegeben werden. Der Nestroy, damals hat man mit der Hand geschrieben, der Nestroy hat es dann geschrieben, die erste Fassung, hat das dem Kopisten gegeben. Also es gab Leute, es gab ja keine Kopierer und auch keine Scanner und nichts, weil es ja auch noch keinen Strom gegeben hat. Und deshalb ist er zum Kopisten hingegangen und der Kopist hat das abgeschrieben. Und der Nestroy hat für den Kopist, oder die meisten Autoren, aber vor allem der Nestroy, für den Kopisten die Selbstzensur gemacht, sozusagen. Er hat sich selbst zensuriert. Er hat genau gewusst, das hat er rot eingeringelt. Und er hat gesagt, pass auf, darfst du nicht kopieren in die, für die Zensurstelle. Da schreibe, ist drüber was geschrieben. Das heißt, sie haben der Zensurstelle ein sehr sauberes Buch gegeben. Das musste auch so gespielt werden. Man muss sich vorstellen, in jeder Vorstellung, in jeder Theatervorstellung sind zwei Polizisten gesessen. Und zwar nicht zwei Polizisten, die aufpassen, dass keine Räuber irgendwelche Sachen stehlen, sondern zwei Zensoren. Zwei Leute, die von der Zensurstelle. Und es war teilweise so, dass die zwei auch immer im selben Theater gesessen sind. Das heißt, man hat sich auch gekannt. Wir leben in Wien, wir leben in Österreich. Wie ist das bei uns? Naja, die sind schon miteinander ins Kaffeehaus gegangen. Ne? Und es gibt auch verbrieft in einer Biografie von einem Kollegen vom Nestroy, dass ein Zensor gesagt hat, ich habe genug gehört, ich gehe jetzt, sagen Sie dem Nestroy, er soll dann ins Kaffeehaus kommen, ich verhafte ihn dann dort. Und man hat ihn gefragt, aber wieso gehen Sie jetzt? Und der Tänzer hat gesagt, ja, das, was ich bis jetzt gehört habe, das sitzt da zwei Tage. Wenn ich noch 5 Minuten bleibe, muss ich eine Woche einsperren und ist gegangen. Ja? Das heißt, er hat in einer Zeit der extremen Zensur, des extremen Polizeistaates, sehr, sehr treffende Satire über uns Menschen gemacht. Und er hat nicht nur die Politik, das konnte er ja gar nicht. Du durftest ja gar nicht eine Figur sagen lassen, also unser Kanzler ist ein Wahnsinn. Was wir alles sagen dürfen, was diese armen Politiker, ich meine, dieser arme Sebastian Kurz, was der sich von uns alles gefallen lassen muss, dieser arme junge Bub, der ist ja auch noch so jung. Ja? Ich weiß gar nicht, ob der damit so, das tut ihm sicher vielleicht weh und wir meinen es ja eh nicht böse, wenn wir sagen, er soll jetzt endlich zurücktreten. Aber ja, das durfte Nestroy nicht sagen. Wenn ich es damals gesagt hätte, würde ich jetzt mindestens 3-4 Tage ins Gefängnis gehen. Und er hat die Politik ausgelassen, indem er sie nicht direkt angesprochen hat, sondern immer indirekt. Also es gab immer Figuren, die etwas gemacht haben, wo die Leute gewusst haben, das ist zwar ein Schuster, aber der macht eigentlich das, was die Politiker machen. Ja? Und da konnte die Zensur natürlich nicht sagen. Und er hat das Menschliche getroffen. Also es gibt kaum ein Stück vom Nestroy, wo nicht eine Situation oder Figuren vorkommen, die man heute komplett versteht. Sei es jetzt in einer Liebesbeziehung, sei es jetzt in einer Vater-Sohn-Beziehung, in einer Mutter-Tochter, in einer Mutter-Sohn, in Liebe, Liebesgeschichten. Es gab ja immer junge Mädeln und junge Buben, junge Burschen, die flüchten mussten, die so verliebt waren ineinander, dass sie flüchten mussten. Was damit zu tun hatte, damals gesellschaftliche Konvention, du musstest ja heiraten, wen deine Eltern für dich bestimmt haben. Du konntest dich ja gar nicht verlieben und sagen, den oder die heirate ich, sondern es war meistens vorbestimmt. Der Vormund, das waren oft auch gar nicht die Eltern, weil die schon tot waren. Das heißt, in den Arbeiterschichten, in den Handwerksschichten, also in den Menschen, die sozusagen nicht so ein schönes Leben haben wie wir heute, beziehungsweise wie eben damals der Adel und die ganz Reichen, da sind die Menschen sehr früh gestorben. Also dadurch war es oft so, dass der Onkel der Vormund war. Ja? Oder zum Beispiel ein Freund des Vaters war der Vormund und er schon 50, sie 25, er will sie unbedingt heiraten, sie liebt aber den Grafen so und so und der darf aber auch nicht und jetzt wollen sie echappieren, wie der Nestroy damals, wie man damals gesagt hat, also flüchten. Und da hat er immer die Seele des Menschen getroffen, unsere Fehler, unsere allein schon eben der Titel des Buches, es glaubt kein Mensch, was er jeder Mensch glaubt, was er für ein Mensch ist. Das ist eines der größten Probleme unserer Gesellschaft, ist, dass das Bild, das jeder von sich hat, komplett anders ist, als er wirklich ist. Es glaubt ja wirklich jeder, wenn du in einen Raum reingehst, ja, und es sind drei Leute, denkst du, na, das sind die Trotteln, die drei. Das Problem ist, jeder von den dreien denkt sich, naja, die drei sind Trottel. Das heißt, jeder glaubt, dass er kein Trottel ist. Wir zwei glauben ja, dass wir zwei keine Trottel sind. Und das ist eines der größten Probleme der Menschheit, ist, dass es immer einen Trottel mehr gibt, als man wirklich glaubt.
Ja, noch zur Zensur, da wollte ich nur fragen, ob es da für Sie, ich habe schon das Gefühl gehabt beim Lesen, dass da schon Parallelen, ich meine, es gibt in Österreich keine Zensur, aber das schon eine gewisse Parallele zur Jetztzeit ist.
Nein, das habe ich ja auch reingeschrieben. Message Control oder Regierungsinserate sind natürlich keine Zensur. Also man kann natürlich den Metternich mit dem Kurz nicht vergleichen. Ja? Also man kann einen Polizeistaat, der von einem adeligen Fürsten installiert wurde, mit Hilfe eines Grafen, die sozusagen unter dem Schock der Französischen Revolution gestanden sind. Also man muss ja auch dazu sagen, der Metternich war natürlich ein Diktator in dem Sinn, aber Er hat versucht, den Nationalismus zu unterdrücken. Also er hat eigentlich das Gegenteil gemacht von dem, was die Regierung heute oder die Regierungen in Europa heute machen. Er hat geglaubt, dass er mit diesem Polizeistaat den Nationalismus aufhalten kann, weil natürlich in der Habsburger Monarchie die Slowenen, die Ungarn, die Böhmen, die Mähren und so weiter, die wollten alle nicht mehr, eigentlich nicht mehr unter dieser Habsburger Regierung sein, unter dem Kaiser sein. Ja? Und das kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen. Und man kann natürlich nicht sagen, dass Message Control Zensur ist, aber es hat denselben Effekt. Also es hat den Effekt, dass derjenige, der unter der Message Control steht, also alle anderen Regierungsmitglieder, anfangen muss nachzudenken, ob er was sagen darf. Und wenn Mächtige es schaffen, dass sich andere fürchten oder nicht einmal fürchten, es reicht schon, wie gesagt, wenn sie es schaffen, dass andere anfangen, darüber nachzudenken, soll ich das sagen, darf ich das sagen, ist es gut, wenn ich das sage, haben sie schon sehr viel Land gewonnen, um ihre Macht zu verfestigen. Und was heute passiert, ist natürlich auch, dass durch staatliche Förderungen der Medien man sich die natürlich kaufen kann. Also das ist ja überhaupt keine Frage. Natürlich gibt es auch in einem gekauften Medium den einen oder anderen kritischen Artikel. Aber der Grundtenor, der vielleicht auch aus Angst passiert, ja. Wobei man dazu sagen muss, ich habe das Gefühl, bei zum Beispiel beim Kurier, dem ja auch immer vorgeworfen wird, der ist ein Regierungsorgan, langsam das Gefühl, das ist bis zu einem gewissen Grad, denkt man sich, okay, gut, unsere Zeitung, unser Medium findet das halt gut, was die machen. Aber es gibt, ich glaube, beim Kurier ist die Grenze auch langsam erreicht. Also ich glaube da sehr eigentlich an die Integrität unserer Journalistinnen und Journalisten.
Das ist sehr positiv von Ihnen. Aber ja.
Nicht alle. Natürlich nicht alle. Aber es gibt, glaube ich, genug.
Weil Sie über die Medien sprechen. Ich habe heute einen Schock gehabt in der Früh, weil ich habe gelesen, in Deutschland wird unserem geliebten Kanzler der Freiheitspreis, weiß nicht, ob Sie das schon gelesen haben, der Freiheitspreis der Medien verliehen, weil er so ein Brückenbauer in Europa ist und für die freie Meinungspresse. Was sagen Sie dazu?
Das muss wahnsinnig viel gekostet haben, glaube ich.
Ja.
Also ich meine jetzt Nerven, Anstrengung, Fleiß. Also ich glaube, dass man muss insofern aufpassen, weil das Argument, das man ja jetzt der Regierung gegenüberbringt von sehr rechter Seite, ist ja, dass sie unsere Grundrechte, unsere Freiheit beschränken, weil wir Maske tragen und Abstand halten sollen. Ja? Und das ist natürlich wirklich ein kompletter Schwachsinn. Es ist natürlich nicht das Ende der Demokratie, wenn man darauf aufpasst, dass nicht zu viele Menschen sterben. Das Gegenteil ist der Fall. Das Absurde ist, es ist eine Beschränkung der Menschen, Grundrechte in einer Situation wie einer Pandemie sogar ein sehr demokratischer Vorgang ist. Ja? Weil sozusagen wir alle bekommen befohlen, man befiehlt uns, bleibt zu Hause, rettet's Leben. Ja? Ich habe mich auch zwar darüber lustig gemacht, dass ich auf der Couch so viel Leben, dass ich durchs Leben retten auf der Couch wahnsinnig zugenommen habe. Aber das ist eigentlich was sehr Positives. Ich glaube auch, dass das in der Geschichte der Menschheit der erste Moment ist, wo wir jemals einen Befehl bekommen haben von einer Regierung, der nicht in der Tötung von anderen Menschen besteht. Also bis jetzt wurden unsere Grundrechte doch nur eingeschränkt, um KZs zu bauen und Menschen zu vernichten, um Waffen zu bauen und Kriege anzufangen. Also wir haben uns immer nur töten, sie haben uns immer nur befohlen, tötet einander. Und jetzt befehlen sie uns das erste Mal, rettet einander, passt auf euch auf. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Kapitel in ein paar hundert Jahren in den Geschichtsbüchern. Und diese Freiheit, dieser Vorwurf ist ein dummer Vorwurf. Ob Sebastian Kurz jetzt ein Brückenbauer ist, das kommt immer darauf an. Ja? Also ich meine, er hat sicher die Brücke von der ÖVP zur Novomatic gebaut, das ist ja richtig. Und dafür gebührt ihm auch ein Preis. Also das finde ich schon toll. Also die Brücke zwischen Schmidt und ihm ist, also wenn jemand, ich habe noch nie in meinem Leben, ich habe auch schon viel Protektion erlebt, aber ich liebe meinen Direktor, habe ich zum Beispiel noch nie gesagt. Ja? Oder ich liebe meinen Regisseur, Pussy, Pussy, Pussy. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe geschrieben, danke, super, wir schauen, dass wir das nach bestem Gewissen und Gewissen schaffen werden. Ja, so. Das heißt, insofern gebührt ihm ja auch dieser Preis. Das ist ja wirklich, also die Brücke zwischen Schmidt und der ÖVP ist eine sehr, sehr, noch eine sehr stabile.
Ja, zur Selbstzensur. Machen Sie das auch selber, wenn Sie Stücke schreiben, dass Sie dann selber überlegen, na, das ist jetzt zu arg? Oder haben Sie vielleicht jemanden, den Sie fragen, ist das jetzt zu arg? Oder ist Ihnen das...
Ja, also es ist natürlich bei jedem Witz so oder bei jeder Geschichte. Wir haben zum Beispiel gestern eine Probe gehabt, ja, für den Cabaret Simple. Die erste Leseprobe, wir werden im Sommer wieder spielen, hoffentlich, toi, toi, toi. Und da haben wir einen Sketch geschrieben oder gelesen, das passt nicht. Man hat geglaubt, das ist lustig, es war nicht lustig. Es hat auch von den anwesenden Kolleginnen und Kollegen, die das gelesen haben, im Ensemble, keiner gelacht. Das ist ja oft so, wenn du die Sketches dem Ensemble gibst und sie lesen es zum ersten Mal, merkst du schon die erste Publikumsreaktion, wie die Kolleginnen und Kollegen auf das reagieren. Und da war Totenstille. Und dann haben wir das weiterentwickelt und überlegt. Und plötzlich sind wir bei der Idee gewesen, weißt du, was wahnsinnig lustig wäre? Ein Kannibalenrestaurant. Also du gehst Menschen essen. Ja? Wo gehen wir heute hin? Chinesisch, Japanisch, Französisch? Na, weißt du was? Gehen wir ins Kannibalenrestaurant. Das habe ich noch nie probiert. Ja, aber vorige Woche habe ich so an Bladenbischof gegessen. Das heißt, man behandelt sozusagen den Menschen wie ein Tier. Ja? Also Bodenhaltung, Freilandhaltung. Ich hätte gerne einen gebackenen Kärntner aus Freilandhaltung. Ah, die sahen leider aus. Ja? Und wir haben wahnsinnig gelacht. Und während wir alle gelacht haben, haben wir uns gedacht, kann man das machen? Ist es nicht so arg? Also es ist immer so, dass man sich eigentlich, die Selbstzensur läuft natürlich mit. Das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was der Nestor für Probleme gehabt hat. Ja? Aber trotzdem denkt man sich, ich finde das wahnsinnig lustig. Ich finde wahnsinnig lustig, wenn ein Pärchen in ein Restaurant geht, der Kellner kommt und erklärt ihnen, sie haben frisch gefüllter Meidlinger. ja, na, Meidlinger ist mir zu fett oder wie auch immer. Ja? Das ist wahnsinnig lustig. Ja? Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, Balletttänzerinnen 10 in Vanillesauce oder was auch immer. Und gebackene Schweißfüße. Und ja, aber Sie lachen doch, oder? Finden Sie das lustig? Ich finde das wahnsinnig lustig.
Ich frage auch. Mich.
Schon, oder? Lustig. Also ich frage mich immer, ist es den Leuten, überfordert es die Leute, ist es ihnen zu viel? Also, ist ein Sketch über Kannibalismus, wo man den Menschen so behandelt wie die Tiere, ist das den Menschen zu viel? Das heißt, bleibt irgendwann einmal das Lachen im Hals stecken, weil es einfach zu arg ist. Ja?
Ja.
Also diese Frage stellen wir uns oft.
Sie haben nämlich dazu, das habe ich mir aufgeschrieben, damit ich das richtig zitiere, in Ihrem Podcast gesagt, dass über jedem empfindlichen Eck steht der Arschloch, das darauf wartet, beleidigt zu werden.
Das ist leider mittlerweile wirklich so.
Bekommen Sie da auch E-Mails oder schickt es ein?
Ja.
Wirklich?
Ja, aber das macht nichts. Ich schreibe dann sehr höflich zurück und ich versuche immer zu erklären, es ist ein Riesenunterschied, ob ein Humorist oder ein Kabarettist oder eine Kabarettistin, eine Humoristin, eine Schauspielerin, wenn sie auch immer in einem Stück, eine Figur etwas sagt, was Lachen hervorruft, oder ob ich wirklich rassistisch, frauenfeindlich, sexistisch, antifeministisch, nationalistisch bin. Das ist ein Riesenunterschied. Und ein Buch über Frauenfeindlichkeit ist ja auch nicht frauenfeindlich. Ne?
Ja.
Und ein Sketch über Frauenfeindlichkeit oder ein Witz, der sich über das lustig macht, ist ja nicht frauenfeindlich oder rassistisch oder sexistisch. Das Problem ist nur, und da gebe ich natürlich den Menschen, die beleidigt sind oder die sich verletzt fühlen. Nicht die Beleidigten, sind mir wirklich wurscht. Aber wenn sich jemand verletzt fühlt, dann muss man immer schauen, wer ist sozusagen die Zielscheibe des Witzes. Mache ich mich über die Frau oder über den Migranten lustig oder über den Behinderten lustig? Oder mache ich mich über den lustig, der den unterdrückt? Oder mache ich mich über den Umstand lustig, dass wir immer noch nicht es geschafft haben, obwohl wir jetzt schon gendern seit 20 Jahren oder 15 Jahren, Frauen immer noch nicht dasselbe bezahlt bekommen wie Männer. Worüber mache ich mich lustig? Und natürlich herrscht eine Überempfindlichkeit. Es ist wirklich so. Der John Cleese hat das ja gesagt. Der Satz ist ja vom John Cleese. In jeder Ecke steht ein Arschloch, das nur darauf wartet, dass irgendein Komiker endlich was sagt. Und natürlich ist es einfacher. Cancel Culture ist doch ein Schwachsinn. Da muss man erstens einmal muss man aufhören, Wagner zu spielen. Ja? Wagner war ein Rassist und also Rassist, aber ein Antisemit. Wagner hat ein so dickes Buch geschrieben darüber, dass die Juden eine minderwertige Rasse sind. Und deshalb nicht gescheit komponieren können. Aus Eifersucht, weil der Mendelssohn Bartholdy und der Liszt und die alle besser komponiert haben als er. Diese Fadenopern, diese elendiglich. Und sehr schöne Musik dabei, aber trotzdem. Und da darf ich Wagner auch nicht mehr spielen. Und dann darf, alle dürfen über jedes Thema reden. Eine Wissenschaftlerin, eine Philosophin, alle dürfen über das Thema, nur ja nicht die Komikerin oder der Komiker. Ui, Witz, ja kann Witz machen. Und was ich noch also wirklich auch lächerlich finde, ist, dass man Satire kennzeichnen muss. Wird mir manchmal vorgeworfen. Wieso haben Sie das jetzt gepostet, Herr Niewarani? So viele Leute glauben, dass es stimmt. Ja, warum glauben Sie, dass es stimmt? Weil es Trotteln sagt. Ne? Also, weil es Trotteln sagt. Wenn ich Satire nicht unterscheiden kann von Wirklichkeit. Ja? Ich rede nicht von Fake News. Fake News ist ja keine Satire. Ich rede auch nicht von diesem Deepfake, dass man Gesichter auf andere Leute draufsetzt. Ich meine, wenn jetzt der Sebastian Kurz Fang das Licht singt, ja, also wenn ich da glaube, dass das echt ist, dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Ja. Ich spreche jetzt nicht von so ganz klaren Dingen, ja, aber es gibt natürlich, es ist ja immer ein Unterschied zwischen Fake News. Es gibt immer noch Leute, die glauben, die Tagespresse, die ich ja großartig finde, die Burschen, was die da machen, die glauben, dass das stimmt. Ich bemerke auf meiner Facebook-Seite, dass Leute schreiben, ich weiß es nicht, da ist dann, ich weiß nicht, Gernot Blümel hat jetzt, ich weiß es nicht, seinen Laptop geheiratet, was auch immer. Und da gibt es dann Leute, die schreiben, nein, das ist ein Skandal und bla bla. Und ich denke mal, Kinder, das ist die Tagespresse. Das weiß doch schon jeder, dass das Satire. Ja. Und da habe ich kein Mitleid. Also ganz ehrlich, jo, das ist, also wenn man Satire nicht erkennt, ist man wirklich selber schuld.
Das finde ich auch absolut. Sie haben ein Kapitel im Buch Liebe, Nestroy und die Liebe. Und jetzt würde es mich natürlich auch interessieren, Michael Niewarani und die Liebe. Ich weiß, Sie sind glücklich vergeben und lange schon, aber Sie sagen, er ist Ihr Vorbild gewesen, beziehungsweise Ratgeber in Liebessachen. Und er hatte ja schon Affären und eine Liaison, über die Sie auch im Buch schreiben. Und vor Ihrer jetzigen Beziehung, wie sind Sie da so zur Monogamie gestanden, wenn das Ihr Vorbild ist? Oder,
Es ist eine fantastische Frage. Deine Frechheit natürlich, diese Frage, aber es ist fantastisch. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, dass es tatsächlich so ist, dass ich mir in jeder Situation, wo man in die Nähe der Affäre, des Betrügens kommt, mir entweder gedacht hat, naja, wenn es der Nestor gemacht hat, darf ich es auch machen. Ja? Oder mir gedacht habe, ich bin nicht so mutig wie der Nestor. Ja? Und auch natürlich, was mich trotzdem an dieser Geschichte bei ihm fasziniert, ich meine, es ist eine andere Zeit gewesen, natürlich komplett, was die Geschlechterrollen betrifft. Was ich mich trotzdem frage, ist, woher bei ihm, und es dürfte tatsächlich so gewesen sein, diese Erotomanie gekommen ist. Also, warum muss sich jemand, der so viel Bestätigung durchs Publikum gekriegt hat, die haben den ja teilweise wirklich, also, da wurde, glaube ich, eine halbe Stunde lang applaudiert und Bravo gerufen. Dann ist er noch einmal rausgekommen, hat das Couplet noch einmal gesungen. Dann haben sie ihn wieder rausgerufen, dann hat er wieder was gesungen und so weiter. Warum braucht er dann auch noch unbedingt die Bestätigung dadurch, dass er noch dazu pikanterweise natürlich viel jüngere Kolleginnen, Ballettmädeln und was verführen kann? Ja? Da gibt es ja wirklich wunderbare Geschichten von ihm, die natürlich nicht komplett verbrieft sind, weil er sie nicht in seinem Tagebuch, also historisch, würde man jetzt sagen, hier ist Stopp, das wissen wir gar nicht. Aber wenn natürlich jemand über ihn schreibt, ganz Wien hat schon gesehen, wie der Nestor mit seinem Zylinder in einen Fiaker einsteigt und dann ums Eck fährt und in einen anderen Fiaker steht. Das haben die eigentlich ganz Wien gewusst. Ja. Und es ist trotzdem eine große Frage, woher dieser Eros, den er da in sich getragen hat, warum den, interessanterweise, ich habe ein Buch gelesen von Gesine Bauer, eine großartige Biografin vom Autorin überhaupt, die eine Biografie über Mozart geschrieben hat. Und man ja in den Briefen und so draufgekommen ist, dass Mozart wurde immer, es gibt so auch diese Geschichten, der hat auch so irrsinnig viel herumbuddert. Und es stimmt bei Mozart überhaupt gar nicht. Also wenn du, da hast du seine Tagebücher, seine Briefe. Und wenn du merkst, wie er schreibt in den Briefen und was er über andere Frauen, er war oft verliebt, wahnsinnig verliebt, hat dann auch für junge Pianistinnen, es gibt eine wunderbare Sonate, wo er seinem Vater schreibt, also wie sie diese Sonate gespielt hat, dann habe ich geweint vor Rührung. Und wenn man sich die Sonate anhört, den ersten Satz, die Musik flirtet, ja, das hat er ihr komponiert. Worauf ihm der Vater einen Brief geschrieben hat, ja, pass auf, triff doch den Komponisten so und so, den Mislivicek. Und der Typ ist mit 50 im Siechenhaus gelegen, an Syphilis gerade gestorben. Dem ist die Nase schon abgefallen, das Eiter überall rausgekommen, weil der Vater wollte, dass der junge Bub sieht, was passiert, wenn man zu viel Sex hat. Und der Vater vom Nestroy hat das nicht gemacht. Hätte der Vater vom Nestroy das auch gemacht, hätte Nestroy nicht so viel Affären gehabt.
Ja, könnte sein. Aber ist es nicht auch so, Sie haben ja auch erzählt in vielen Podcasts und Interviews, dass das, wenn Sie auf der Bühne sind, dann haben Sie ein irrsinniges Adrenalin. Und dann geht man runter und dann ist man, und dass er das vielleicht braucht hat, damit das anhält. Was machen Sie eigentlich? Ja.
Also, es ist der Adrenalinabfall, der gleicht einem Kater am nächsten Tag. Also es gibt so Abende, wo man so unter Adrenalin steht, so nervös ist, dass man am nächsten Tag, obwohl man nichts getrunken hat, trotzdem wie verkatert sich fühlt. Auch diese leichte Depression, dieses leichte, es hat alles keinen Sinn. Was ist diese Leere, die man da plötzlich spürt? Und das ist eine gute Theorie. Ich glaube, da haben Sie recht. Ich glaube, dass man damit, die Frage war, was ich mache, da weiche ich aus, wie Sie merken. Ich saufe. Ich saufe und sitze dann bis um 8 in der Früh mit Leuten herum und versuche, es ist die Sehnsucht danach, wobei natürlich für einen Macho wie den Nestroy ist das jetzt eine sehr schöne Ausrede zu sagen, es ist die Sehnsucht danach, diesen Moment nicht vergehen zu lassen, also diese Euphorie, die man hat. Wir haben natürlich, wenn was gut geht oder wenn es entsteht schon eine Art Euphorie natürlich. Also du kannst ja auch gar nicht anders Theater spielen. Also du kannst ja nicht draufgehen und sagen, ja, jetzt spiele ich das heute. Ja. Ich nehme mir das auch immer vor. Ich nehme mir das immer vor. Ich komme immer in die Garderobe und nehme mir vor, da sage ich zu den Menschen, mit denen ich arbeite, ich bin so müde heute, ich habe mich Freizeit überhaupt nicht. Ich spiele das heute oben, mir ist es heute wirklich wurscht. Und da sagen dann die schon zu mir, oh je, das wird eine lange Vorstellung. Ich sage, nein, ich bin so müde heute. Und sie wissen, dass wenn ich versuche, Owe zu zahlen, dann gehe ich auf die Bühne und dann ist das wie ein Kontrapunkt, der mich noch höher schleudert. Ja? Weil du kannst auf der Bühne nicht anders als 100% präsent sein. Es geht einfach nicht anders. Ich habe mit einem Arzt, einem Freund von mir mal geredet, der ist Chirurg, der hat das verglichen. Der hat gesagt, das geht bei uns auch nicht. Ich kann nicht reinschneiden und mir denken, ich mache das heute geschwind. Ja? Ja. Da stehe ich da und da höre und sehe ich nichts anderes. Da gibt es nichts anderes. Ja? Und so ähnlich ist es bei uns auch, nur dass die halt mit ihrer Operation Leben retten und wir oft durch Langeweile Leben zerstören.
Ich glaube, gerade in der Corona-Zeit ist ein Lachen wirklich wichtig, beziehungsweise zunächst ja. Als Überlebensmechanismus, glaube ich zumindest.
Ja, absolut.
Was ich nicht ganz verstehe, ist, ich denke mir schon die ganze Zeit, ich habe vergessen zu erwähnen, Sie sind ja Romy-Preisträger und Nestroy-Preisträger. Und ich habe das am Anfang gar nicht gesagt. Und Sie haben so viel erreicht. Und jetzt Theater, während der Corona-Zeit, wo alle Leute so unmotiviert sind, Theater im Park. Und jetzt habe ich eine E-Mail bekommen, Globus ist jetzt auch ja. Draußen. Ja. Dann sagen Sie aber, Sie sind nicht diszipliniert. Und manches Mal sagen Sie sogar selber, Sie sind faul. Das kann ich nicht glauben.
Naja, das ist ein absurder Zustand, das ist ein quantenmechanischer Zustand eigentlich. Ja? Ich bin natürlich beides, ich bin fleißig und sehr faul. Ich arbeite nur deshalb so viel, weil ich so viel zu tun habe. Und ich versuche, so möglichst viel davon zu vermeiden und lange rauszuschieben. Habe aber, und das ist der allerwichtigste Punkt, um mich herum Personen wie die Helene Zellweger, mit der ich eben auch meine Lebensgefährtin und die den Verlag leitet, der Georg Hornzl, der Bojan Cukic, der Benedikt Steiniger, im Simpel die Andrea Kern und der Richard Kitzmüller. Das sind die Menschen, die sozusagen die Basis sind, die aufrecht das Rückgrat der jeweiligen Theater sind. Also man kann ja ein Theater auch allein gar nicht leiten. Also das geht ja gar nicht. Also ich kann, es gab einen Kollegen, der Lederer hieß, der hatte eine Bühne, ich glaube, da waren 50 oder 60 Sitzplätze Und da hatte keinen einzigen Angestellten, das hat alles er gemacht. Das ist bei der Kassa gewesen, dann hat er die Leute reinlassen, dann hat er sich umgezogen oder gespült, nachher hat er das Theater putzt. Ja. Also das, wenn ihr ein kleines Theater habt, geht das vielleicht. Ja. Oder wie wir begonnen haben mit 30 Sitzplätzen, ja, da haben wir auch alles selber gemacht. Aber wenn du natürlich 3 Bühnen und mittlerweile 4 hast, also das stimmt ja nicht ganz, es sind in Wirklichkeit 2 plus jeweils das Outdoor. Also das Theater im Park ist ja ein Outdoor-Ersatz für die Unmöglichkeit, Indoor zu spielen, und das Globe Open Air genauso. Das ist in dem Sinn, kann man sagen, das Theater im Park ist ein neues Theater, aber sozusagen, das gehört ja zusammen. Das geht natürlich nur, ich kann es mir natürlich auch leisten, faul zu sein, weil ich weiß, die wirkliche Arbeit machen eh die anderen. Ne? Also ich kann natürlich großartige Interviews geben, wie toll ich bin, aber ja, ich schaue mir Abrechnungen an, ja, ich mache Gespräche mit den Angestellten, ja, ich höre mir das alles an, aber ich habe natürlich den wahnsinnigen Luxus, der Andrea oder dem Richard oder dem Georg oder dem Bojan oder dem Benny oder der Helene, also ich habe so viele Leute, denen ich sagen kann, ja, das passt eh, macht's das, ich schaue mir das dann an, dann machen die das, dann vergieße ich das und 2 Jahre später denke ich mir, aha, was war da eigentlich? Ich bin nämlich jemand, der Kompetenz abgeben kann. Also ich halte überhaupt nichts davon und halte es für den größten Fehler, in einer Firma zu glauben, dass man als Chef, als Besitzer oder als Manager unersetzlich ist und dass man alles selber in die Hand nehmen muss. Jeden, den ich treffe, der zu mir sagt, na, es ist ein Wahnsinn, alles muss man selber machen, weiß ich schon, ist ein Trottel. Stimmt nicht. Das ist ja genau der Fehler, dass ich alles selber mache. Ich muss doch wissen, ich habe eine Kostümbildnerin, und manchmal kommen Kostümbildnerinnen zu mir oder auch Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildner und fragen mich, soll man das Grüne oder das Gelbe nehmen? Und ich sage, als Regisseur, sag, das ist mir wurscht. Das musst doch du entscheiden, das ist ja dein Beruf, weiß ich nicht. Welches passt besser, glaubst du, zur Figur? Also Regisseure haben oft, auch Regisseurinnen, haben oft dieses Bedürfnis, jedes Detail zu überprüfen. Es gibt ja einen Beruf, der sich extra die Buchhaltung, das Management, der unser Finanzchef, das ist ja deren Beruf, dass die das machen. Und ich vertraue denen, sonst würde ich nicht mit ihnen arbeiten. Sie vertrauen mir, sonst würden sie nicht mit mir arbeiten. Und ich gebe die Verantwortung ab und sage, okay, wenn du das machst, ich sage oft den Satz, du, wenn ihr findet, dass das so gut ist, machen wir das so. Ja, soll man die Punkte nicht detailliert durchgehen? Sage ich, nein, es ist im Prinzip das, was wir besprochen haben, damit das passt. Ja? Ich hasse es auch, Verträge zu lesen. Das ist jetzt schlecht, weil sie Jus studiert. Aber diese Rechts. Was?
Ich auch.
Seitenweise irgendwelche, wenn, dann, der Gesellschafter, dort, da, dann, da, vielleicht. Das ist mir doch wurscht. Was machen wir, wenn einer stirbt? Ja, ein Begräbnis. Was soll man machen? Und nachher überlegt sich der noch lebt, was er mit der Firma macht. Das ist mir doch wurscht, wenn ich tot bin. Ich weiß aber und schätze das sehr, dass natürlich diese Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen einem schon natürlich auch das vor einer Katastrophe bewahren können. Oder das ist ja euer Beruf, letztendlich zu sagen, was gibt es alles für unendliche Möglichkeiten, was schiefgehen kann. Ja? Ein Vertrag ist ja nicht dazu da, dass 2 Menschen beschließen, wir arbeiten zusammen und gehen mit Vertrauen in unsere Zukunft, sondern ist ja dazu da, was kann alles für eine Scheiße passieren? Wenn die Scheiße passiert, was macht man dann? Ja? Und das ist ja prinzipiell eine falsche Einstellung. Also mir reicht es, wenn mein Geschäftspartner sagt, das machen wir so, Anschlag, machen wir so. Bitte einmal 50-50, passt. Wer macht die Abrechnung? Weiß ich nicht, werden wir schon wen finden. Das reicht mir als Vertrag, weil ich in die Menschen letztendlich vertraue. Und eine große Frage, die ich mir stelle, letztens wieder, wo wir also uns 2,5 Stunden, das Beste ist immer dann, wenn ein Notar kommt, und ich habe noch keine Notarin erlebt. Ich glaube, dass das was Männliches ist. Ich glaube, dass da Frauen, kennen Sie eine Notarin?
Nein, jetzt ad hoc, wirklich nicht. Nein.
Ich glaube, es gibt keine, weil sich Frauen denken, ja, aber warum muss ich da jetzt, das ist ja wahnsinnig fad. Ja. Ja? Frauen sind da, glaube ich, kreativer als Männer. Dann kommt ein Notar und liest dir einen 18-Seiten-Vertrag vor. Ich war fassungslos. Ich wusste damals nicht, dass man das macht. Ich habe ihn nicht gelesen gehabt. Ich habe zweimal die Rechts, habe ich gehört, passt das eh, was da drin steht? Ja, aber nie, hast du schon gelesen? Ja, ja, also jetzt überflogen, nicht einmal das Pfeil geöffnet. Dann liest mir der das 2 Stunden vor. Und der Effekt davon ist aber, dass ich noch weniger verstehe, als ich vorher verstanden
habe. Ja.
Und dann sitze ich da und denke mir beim Unterschreiben, so voller, dass ich das unterschreibe. Hätte man mir das nicht vorgelesen, hätte ich es unterschrieben, denke ich, super, das machen wir jetzt.
Ja. Ja, so geht es aber bei Gesellschaft der Sachen auch. Ja, das ist halt wirklich fad. Ja,
das ist ein Wahnsinn bei so Gesellschaft. Also, das ist ein Wahnsinn. Das ist auch völlig sinnlos. Ich glaube ja, dass es, also meine Frau und ich, wir diskutieren dann immer, ob es ein Zeichen hoher Zivilisation ist. Also, dass wir, eine Firma ist ja was Fiktives, eine Firma gibt es ja nicht. Die wächst ja nicht auf Bäumen, die kann man auch nicht ausgraben, das ist eine Erfindung von uns. Ja? Eine Marke, Peugeot, DTV-Verlag, das sind alles Erfindungen, das gibt es nicht. Das haben wir Menschen erfunden. Das heißt, wir bauen eine Fiktion auf und machen diese Fiktion dann so unfassbar kompliziert, dass eine fiktionale Person wie eine Firma, wenn die mit einer anderen erfundenen Person was macht, also die macht ja nichts. Die Firma ist ja nichts eigentlich. Ne? Also wenn da nicht wer was arbeitet, dann braucht eine Firma. Ne? Auch die ganzen Leute, sollen wir nicht eine Firma gründen? Sagen, für was brauche ich eine Firma? Wir brauchen einen Theater, wir brauchen eine Firma. Ich brauche drei Sessel und einen Tisch, brauche ich, aber mehr brauche ich. Und dann ist das so wahnsinnig kompliziert und so unfassbar genau. Und das ist entweder ein Zeichen hoher Zivilisation oder ein Zeichen des baldigen Untergangs dieser Zivilisation. Und ich glaube, zweiter. Ich glaube, zweiter.
Ja.
Schauen Sie, wenn Sie römisch ist, meine Schwester hat ja auch just wieder, wenn man römisch, ich habe das einmal ausgeborgt, mir angeschaut. Die Römer haben damit begonnen, dass sie alles ganz genau festlegen. Waren es 30 Jahre später? Aus. Dann sind die Hunden fertig. Das war's.
Sie sollten bei uns Lektor werden, dann wäre das alles spannender. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Aber sind Sie vielleicht ein bisschen zu... weil sind Sie ein bisschen viel zu ehrgeizig oder zu bescheiden? Weil Sie sagen oft, auch der letzte Satz im Buch, dass Sie vielleicht wieder noch was aus Ihnen. Und ich habe auch oft gehört, dass Sie gesagt haben, jetzt muss ich ein gescheites Buch schreiben. Und dann denke ich mir, der hat ja eh schon so viele gute Bücher geschrieben.
Ja, nett. Vielen, vielen Dank. Aber was dahinter steckt, ist einerseits natürlich ein bisschen eine humoristische Koketterie. Weil, was soll ich denn sonst schreiben? Jetzt soll ich am Schluss schreiben, ich weiß, dass ich das größte Genie bin und niemand ist so lustig und gescheit wie ich. Es geht mir alle Leute. Es kommt nicht so gut. Ne? Und zweitens ist es so, dass es mir schon, es hat auch eine ehrliche Seite. Also es ist nach allem, was man künstlerisch macht, ich glaube, es ist auch, also auch wenn man ein Haus baut, ja, du siehst nur die Fehler. Und es gibt niemanden, der nicht Fehler macht. Also auch Shakespeare hat in seinen Stücken Fehler. Ja? Auch Shakespeare hat schlechte Szenen geschrieben. Auch Nestroy hat unfassbar fade Szenen geschrieben. Und wenn du ehrlich zu dir bist oder wenn du einen Funken Talent hast, siehst du nur die Fehler. Ich sehe das Gute gar nicht, weil ich davon ausgehe, dass das, was ich mache, gut ist. Eigentlich ist es ein sehr arroganter Standpunkt, wenn man nur die Fehler sieht. Ja? Weil man ja prinzipiell davon ausgeht, dass das ja großartig ist, was man macht. Und dann sieht man es aber und denkt sich, naja, da habe ich mir jetzt...
Irgendein Geschenk ist gerade aufgepoppt.
Das Meeting wurde aktualisiert. Dann denkt man sich aber, so genial ist es gar nicht, was ich da mache, weil man sieht plötzlich nur die Fehler, man sieht nur die Gebrechlichkeiten, die man hat. Und das Ganze, der Otti Schenk hat das einmal gesagt, das stimmt eigentlich, unser ganzer Erfolg basiert doch eigentlich nur darauf, dass wir unsere Fehler so gut kaschieren können. Dass ich so gut kaschieren kann, dass in diesem Nestroy-Buch 80% von dem, was Nestroy wirklich ausmacht, fehlt. Ja? Das ist einfach so. Ja. Und man muss aber immer wissen, wofür man das dann auch macht. Also natürlich brauche ich jetzt einem Sketch oder einem kleinen Booklet über Nestroy nicht vorwerfen, dass es keine 600-Seiten-Biografie ist mit einer literaturwissenschaftlichen Abhandlung darüber, was er geschrieben hat, sondern das ist meine Sicht und meine Liebeserklärung an den Johann Nestroy. Das ist ein Liebesbrief an den Johann Nestroy in Wirklichkeit. Mehr ist es ja nicht. Und man sieht aber selber, ich sehe selber immer nur die Dinge, die ich schlecht finde. Und das zwingt mich dann zu der Annahme oder zu der Aussage, ich möchte einmal wirklich ein gutes Buch schreiben. Ich möchte einmal wirklich ein gutes Stück schreiben. Ich möchte endlich einmal etwas produzieren, wo ich sage, da habe ich gar keinen Fehler gemacht. Ja? Und ich hoffe, dass das nie passiert. Weil wenn das passiert, glaube ich, höre ich auf. Weil dann denke ich mir, so, jetzt habe ich es geschafft, jetzt los ist es.
Dann hoffe ich, dass das nicht passiert.
Dann hoffe ich, dass Sie weiter so einen Scherz machen, wie Sie wollen.
darf Ihnen noch zwei Fragen stellen.
Selbstverständlich.
Also eigentlich wollte ich Sie fragen, wie es bei Ihnen privat ist. Wir stellen mir das sehr lustig vor. Ich glaube, ich müsste die ganze Zeit nur lachen. Lachen Sie da dann eigentlich über Ihre eigenen Witze oder Bücher auch?
Also es ist so, wenn du einen Witz erfindest oder wenn dir ein Witz zufliegt oder wie auch immer das geht, lachst du natürlich das erste Mal. Also wie wir die Kannibalengeschichte entwickelt haben sozusagen, wir haben wahnsinnig gelacht. Gleichzeitig ist es so, dass da ein Radar mitläuft, ja? Wo du dir denkst, ja, sehr lustig, sehr lustig, sehr, sehr lustig. Ich glaube, so ist es lustig. Und leider Gottes ist es natürlich oft so, dass wenn Komikerinnen und Komiker etwas erarbeiten, dass man nicht lacht, also außer es ist wirklich wahnsinnig lustig und überrascht einen selber, aber dass man eher mit einem trockenen Gesicht sagt, sehr lustig, das ist sehr, sehr, sehr lustig. So machen wir das, Wahnsinn, das ist Wahnsinn, sehr lustig, sehr, sehr, sehr lustig. Weil unser Reiz, unser Nerv ja ununterbrochen aktiviert wird, weil wir ja uns so oft darüber Gedanken machen, was lustig ist, so viele lustige Sachen anschauen, dass man, das ist wahrscheinlich wie bei einer Droge, irgendwann braucht man einfach immer mehr, damit man den Rausch erlebt. Ja? Und bei uns ist es halt so, dass wir, am ehesten lache ich dann noch über ganz depperte, ordinäre, furchtbare, primitive Sachen. Ja? Da lache ich dann Tränen. Ja? Aber so, wenn so eine wirklich gut gebaute, gescheite Point kommt, dann ist es bei mir dann fast wie ein heiliger Gottesdienstmoment. Bist du deppert, ist das lustig. Ja? Und über die eigenen Sachen kann man natürlich nicht lachen, wenn man sie kennt. Ein Geheimnis des Lachens ist ja auch die Überraschung.
Ja.
Und wenn du, also ich habe letztens erst wieder ins Nestor-Buch reingelesen, weil ich vielleicht einen Abend aus dem Buch machen möchte mit zwei Kolleginnen und einem Kollegen. Und es ist dann so, dass man sich denkt, cool. Ja. Aber ich kann natürlich nicht drüber lachen, weil ich kenne den Witz ja schon.
Was machen Sie eigentlich in London? Haben Sie da eine WG mit John Cleese? Oder?
Nein, um Gottes Willen. Wir würden uns erschlagen, glaube ich. Weil wir. Na, er kann ja überhaupt nicht. Also ich müsste ja, um mit dem John Cleese zu leben, müsste ich ja auf Nevis Island fahren. Der wohnt ja irgendwo in der Karibik.
Okay, ich glaube, der wohnt in England.
Nein, der ist lang schon in die Karibik gezogen. Er ist jetzt, glaube ich, gerade wieder dort, weil er was dreht. Aber in England, ich habe Familie in England, eine Cousine von mir ist dort geboren und aufgewachsen. Meine Tante ist schon verstorben und ein Onkel. Und wir haben dort eine kleine Wohnung und meine Mutter ist sehr oft dort auch. Und ich nutze das irgendwie so als Refugium, weil dort kennt mich wirklich gar niemand. Und dort bin ich komplett unerkannt und sitze in der U-Bahn und keiner schaut und so. Und da bin ich am ehesten dann ich selbst, so wie ich früher war, bevor ich halt bekannt geworden bin. Und abgesehen davon, dass ich England und London wahnsinnig gern mag und dort viel ins Theater gehe oder gegangen bin, jetzt nicht mehr so, also jetzt nicht wegen Corona schon, sondern davor, und in Buchhandlungen herumhänge und spazieren gehe und nach Hampton Court rausfahre und mir vorstelle, wie Heinrich der VIII seine Frau köpfen lässt. Was übrigens nicht in Hampton Court war, sondern im Tower natürlich.
Wirklich die letzte Frage. Wir haben ja vor zwei Tagen auf Clubhouse zusammen gezaubert. Also nicht wir zwei, aber es waren noch andere in der Gruppe. Bei mir ist übrigens was komplett Falsches rausgegangen, was ich wieder
falsch. Wieso haben Sie das nicht gesagt?
Das haben wir nicht traut.
Nein, um Gottes Willen, das muss man doch sagen. Der Tricky-Nicky, der Arsch, das hätten Sie sagen sollen. Ich hätte so erfreut gehabt. Wahnsinnige Zauberei. Es ist dauernd, verstehe ich nicht, warum. Bei mir war es genauso, wie er gesagt hat. Die Gabel und Löffel rechts, links und in der Mitte und so. Das war bei Ihnen nicht. Nein. Ich rufe ihn sofort an, ich sage ihm das. Das hätten Sie sagen müssen, um Gottes Willen.
Das war für mich peinlich. Aber gefällt Ihnen Clubhouse oder finden Sie es auch ein bisschen suspekt?
Ich finde es nicht suspekt, ich finde es ein bisschen fad.
Na, außer wenn Sie dabei sind, muss ich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ohne Schleimerei. Sonst ist wirklich.
Ja, aber auch da ist es doch dann so, dass diese Themen, wo dann geredet wird und so, es ist ein bisschen wie man sitzt im Kaffeehaus und redet miteinander, aber man kennt sich auch nicht. Ne? Das ist ja niemand, den man kennt dann. Ne?
Ja.
Das hören einfach irgendwelche Leute zu. Dann, gut, ich wurde interviewt jetzt von den zwei Interviewerinnen, von der Schriftstellerin, von der Frau Poznanski und so. Und das ist wieder was anderes, war ein Interview quasi, wo ich also wirklich Fragen vorbereitet sind und so weiter. Aber dieses in Räume, ich war dann schon so in so Räumen drinnen und das ist ja, also wenn du da nicht, wenn du da nicht, es ist ein bisschen wie, wenn man zu einer Gruppe von Betrunkenen dazukommt, die gerade über was reden und was machen und man denkt sich, um was geht's denn da bitte? Da geht es um nichts. Und so hoppe ich von einem Raum zum anderen und nach einer Viertelstunde denke ich mir, naja, wäre wieder, ne? Also mir ist nicht ganz klar, was das soll.
Ich war mal in einem Silent Room, das war für mich, da habe ich mir auch gedacht, was zur Hölle.
Ja, das ist ja überhaupt der Wahnsinn. Aber wozu ist das, weiß das jemand? Zum Stromverbrauch. Und dass die von Clubhouse die Daten runtersaugen können in Ruhe. Ich glaube, für mehr ist es nicht.
Ja, ich möchte Sie nicht länger aufhalten. Ich könnte noch
Nein,
zehn.
überhaupt nicht. Bitte.
Nur die Zukunftspläne. Arbeiten Sie auch auf Ihren Sommerbody hin, den Sommerkörper wie das ganze Internet? Oder was sind Ihre Pläne in Zukunft?
mein Sommerbody, ich schaue gerade oben. Also, damit ich körperlich einen durchtrainierten, halbwegs trainierten, sagen wir so, halbwegs trainierten, herzeigbaren Sommerkörper habe, da würde ich auf den Sommer 2026 rechnen. Frühestens. Frühestens. Ich hoffe, dass der Lockdown auch verlängert wird bis 2026, damit ich abnehmen kann. Ich arbeite jetzt darauf hin, dass mir, ich bin in einer passiven Situation. Ich warte darauf, dass man mir meinen Beruf wieder erlaubt und arbeite im Hintergrund sozusagen auch daran, was spüren wir dann eigentlich? Wir haben noch sehr, sehr viele Termine, wo es Karten gibt, wo die Menschen die Karten schon zu Hause liegen haben, die wir abspielen. Also das ist eigentlich ein sehr unromantisches Wort, aber wir sagen immer, wir müssen nicht aus der Frühstück nur abspülen, weil das gibt es nicht. Und ja, arbeiten an einer neuen Simple Revue und ich überlege ein Theaterstück, aber die Situation ist so, dass man nicht weiß, wie wird der Herbst ausschauen, kommt eine Mutation, kommt dann wieder eine Welle, wie viel sind geimpft, wie viel Prozent der Geimpften werden dann trotzdem krank und so weiter. Das ist alles sehr, sehr unsicher, aber trotzdem arbeiten wir an Ideen und an Stücken und eventuell auch an einem Buch wieder.
Wow, ja, da freue ich mich schon.
Sehr
Ich habe schon ein Ticket für September, ich glaube.
gut.
Aber die im Theater, im Park findet statt im Mai, oder? Also solange der Lockdown nicht verlängert wird, schon wieder.
Das wissen wir nicht. Wir wissen, es ist ja so, dass es eine Perspektive gibt, wann der Lockdown aus ist, aber es gibt keine Verordnung und keine Ansage der Regierung, wann dann wieder Veranstaltungen stattfinden können. Das heißt, nur dass der Lockdown aus ist, heißt für uns noch nicht, dass wir spielen können. Es kann ja auch sein, dass Sie sagen, der Lockdown ist zu Ende und die Theater und die Wirtshäuser bleiben nach wie vor zu, noch 3 Wochen. Das weiß man alles nicht. Das ist eine schwierige Situation für uns, ist auch eine schwierige Situation für alle Regierungen auf der ganzen Welt, für jeden, der das managen muss, ist es natürlich extrem schwierig. Jeder jammert, jeder behauptet, bei uns hat sich nie wer angesteckt. Also es gibt keine einzige Branche, die sagt, Scheiße, bei uns haben sie die Leute angesteckt. Und man fragt sie, wo haben sie es denn angesteckt? Das gibt es ja nicht. Also alle Leute sagen, zu Hause habe ich mich nicht angesteckt. Alle Leute sagen, ich war zwar auf der Party, aber ich bin nicht angesteckt. Ich war zwar im Wirtshaus, aber ich bin nicht angesteckt. Ich war im Theater, in der Oper, ich habe mich nicht angesteckt. Also es dürfte eigentlich gar keine Angesteckten geben, weil ja alles so sicher ist. Und da muss man jetzt die Phase abwarten, bis wir alle wieder zu den Fakten zurückgehen und die Verzweiflung, die Depression, die gerade herrscht, vorbei ist und dann auch der Zorn vorbeigeht und wenn man dann in Ruhe sich hinsetzt und sagt, okay, bei uns ist das Ansteckungsrisiko nach wissenschaftlicher Erkenntnis so und so hoch. Das bedeutet, dass wir die und die Maßnahmen brauchen. Und ich meine, das hat ja die Theaterbranche gemacht, das haben auch die Restaurants gemacht, das hat auch die Hotellerie gemacht. Und man muss einfach ehrlich sein. Ja? Also werden wir oder hätten wir in der letzten Zeit oder werden wir einen Corona-Fall haben im Theater, bei uns, ich, bei mir im Theater, werde ich das sagen, werde ich sagen, pass auf, es gibt jetzt da, also ich werde keine Pressekonferenz machen, aber man braucht sich auch nicht genieren, wenn das passiert. Ja? Es ist ja immer noch so, dass man, wo ist jetzt der Cluster und der Böse? Die Leute sind böse, weil da ein Cluster ist. Die Leute sind nicht böse, weil ein Cluster ist, die haben sich einfach angesteckt. Ne? Und dann muss man überlegen, warum haben wir uns angesteckt? Warum ist das passiert? Das heißt aber zum Beispiel für uns im Theater, dass wir durchgehend testen, dass wir also jeden Tag, wo geprobt wird oder gespielt, sind an diesem Tag alle mit einem Antigentest getestet. Und zweimal in der Woche mit einem PCR-Test. Warum? Weil ich möglichst früh abfangen möchte, falls sich wer infiziert hat, weil es ja blöd ist, wenn sich wer am Montag negativ ist, aber am Dienstag schon Leute anstecken kann, weil ich ihn nur mit dem Schnelltest getestet habe. Und dann probe ich mit dem 5 Tage und dann mache ich erst den PCR-Test einmal in der Woche. Das ist ja sinnlos. Dann hat er ja vielleicht schon oder hat ja 4, 5 Leute angesteckt. Ja. Das heißt, mit einem engmaschigen Testsystem hinter der Bühne, mit den Vorkehrungen vor der Bühne, also mit dem Abstand, am Platz hingehen, Maske tragen, ja, sicherheitshalber, ist ein bisschen sinnlos, aber sicherheitshalber. Weil es kann dir ja passieren, dass du plötzlich in einem Pulk von 5 Leuten stehst. Ja. Alle sind getestet, am Weg zum Platz eine Maske, am Platz sitzt du, schaust in eine Richtung, kannst die Maske abnehmen am Platz, dann setzt sie wieder auf und gehst aus dem Theater raus. Kann eigentlich fast nichts passieren, da musst du schon ein großes Pech haben, dass du ansteckst. Indoor. Outdoor gibt, glaube ich, kaum eine Ansteckungsnachweis Outdoor. Ja. Also die Aerosole, da musst du schon wirklich so nah stehen und dich anspucken, wie wir jetzt vom Herrn Hutter gehört haben. Ja. Das hat uns eh auch, glaube ich, der Herr Hutter schon vor 3 Monaten gesagt oder 5 Monaten. Und wir haben uns da danach gerichtet und versuchen, das so sicher wie möglich zu machen. Ja. Ja, bin total abgedriftet, entschuldige, schon wieder.
Nein, überhaupt, ich höre Ihnen so gerne zu. Nein, überhaupt nicht. Ja, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Und dass es einen Start findet. Und eine baldige Impfung.
Ja, also ich habe jetzt gehört, der Günther Leiner und der Murksi und ich, wir sind ja an der Kilogrenze sehr hoch oben. Wir haben kilomäßig die Baumgrenze längst überschritten. Ich bin Adipositas 2 mit 125 Kilo oder 124. Das heißt, ich kriege vielleicht bald eine Impfung.
Das ist gut.
Hätte ich nie gedacht, dass ich durch die Blattheit einen Vorteil habe.
Corona macht alles möglich.
Corona macht es möglich.
Ja.
Schauen wir mal.
Naja, ja, dann danke ich sehr, sehr, sehr für das.
Ich danke Ihnen. Das ist sehr nett. Vielen Dank.
Dankeschön. Und das, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich weiß, Sie haben sehr, sehr viel zu tun.
Kein Problem. Vielen Dank. Und vielleicht hören wir uns ja wieder, vielleicht langweilen wir uns ja gemeinsam auf Clubhouse wieder.
Ja, ja. Zaubern wieder gemeinsam.
Zaubern mit dem Trick. Dank. Sehr gerne. Alles Liebe. Vielen Dank. Ciao.
Tschüss. Wiedersehen. Ciao.